Die Versammlungen am Jahresende waren uns allen zum großen Segen. Und immer wieder hören wir es neu, dass Gott am Werk ist und dass das Wort ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Nur müssen wir aufpassen, dass wir noch im Gleichgewicht bleiben. Denn schon wieder fragen Leute, ja, wird denn in diesem Jahr wirklich schon alles geschehen? Kommt es nun wirklich schon in diesem Jahr zum Abschluss? Es gibt Leute, die einfach so dann ein Jahr mit 365 Tagen berechnen und dann soll schon alles geschehen sein. Nein, auch wenn wir hier sagen, das Jahr des Herrn, das Jahr des Herrn, das dauert so lange, wie die Gnadenzeit dauert. Das ist das angenehme Jahr des Herrn. Und trotzdem leben wir ganz gewiss unter dem Eindruck, dass es jetzt mit Riesenschritten dem Ende zugeht. Ich habe auf einem der Flüge im Herald Tribune gelesen, dass der französische Finanzminister eine Europabank fordert. Und heute habe ich es in Nachrichten im Deutschlandfunk gehört, dass man eine Europabank anstrebt. Genscher bringt es jetzt sofort zur Sprache. Und wir sehen, dass die Gesamtkonstellation einfach dem Ende mit Riesenschritten zugeht. Das Vertrauen in die Vereinigten Staaten ist ohnehin erschüttert, in den Dollar ebenfalls. Und hier kommt die Sache ebenso, wie sie kommen muss. Und das mit Riesenschritt. Und wir richten unsere Blicke auf den Herrn mit der Bitte, uns Gnade zu schenken, nicht nur die Zeit und die Zeichen der Zeit zu erkennen, sondern die Zeit auszukaufen, weil es eine teure Zeit ist. Eine teure Zeit, wie sie so teuer nie war in jeder Beziehung. Ihr habt ja gehört, dass ich meine Urlaubsreise oder meine Ferien, meinen Aufenthalt, meine Kur einfach unterbrochen habe. Ich bin ein Mensch, der nicht dazu bestimmt ist, Ferien zu machen oder zu kurieren. Das liegt mir einfach gar nicht. Nach den ersten 3 Tagen war für mich die Zeit schon um. Das einzig Gute war, dass man in einem solchen Kibbutz ja immer mit anderen Leuten am Tisch sitzt. Und das war die beste Gelegenheit, immer zu sagen, was mir auf dem Herzen war. Wahrscheinlich werden wir Frucht auch aus diesen Gesprächen vielleicht schon auf Erden sehen, vielleicht auch erst in der Herrlichkeit. In jedem Fall gibt es kein Land, in dem man so leicht Zeugnis ablegen kann wie in Israel. Das ist sonderbar. Bei jeder Gelegenheit, das geht einfach los, ohne zu wollen, ist der Anfang immer schon gleich da. Ehe man anfängt, hat es schon begonnen. So ungefähr. Auch dafür war ich dem Herrn dankbar. Schweizer, Deutsche, Amerikaner, Israelis und so weiter. Es war also eine sehr schöne Zeit. Was mich in einem Augenblick sehr enttäuscht hat, war der Tag, an dem wir als kleine Gruppe mit dem Chef des Kibbutz einen Ausflug gemacht haben, eben in die bekannte Höhle Davids in Engedi. Und der Mann, der sprach da so von 70 Millionen Jahren bis 90 Millionen Jahren ist das Gestein und jenes Gestein und gab da Erklärungen hin und her. Und ich kann ja nicht immer den Mund halten, das wisst ihr. Und hab dann nur ganz höflich gefragt, ob er schon jemals darüber nachgedacht habe, dass er seit der Sündflut doch einiges auf Erden hin und her bewegt wurde und ob nicht auch einiges eben auf diese Zeit zurückzuführen wäre. Ja, und dann war es natürlich schon passiert. Ich habe es ganz höflich gesagt, aber die Abfuhr, die ich da bekam, die war nach Maß geschnitten, tat mir sehr weh. Er sagte, wir richten uns nach dem, was die Wissenschaftler bewiesen haben und nicht nach einem Märchen von einem Noah oder einer Sintflut. Und das als Jude. Und das tat mir so weh. Das kann ich keinem sagen. Wenn das ein Heide gesagt hätte, ein Deutscher, dann hätte ich gesagt, das steht Ihnen so richtig mit. Ja, anders hätte ich es nicht erwartet. Aber von einem Juden war das schon ein ganz, ganz starkes Stück. Aber wie gesagt, auch da gibt es Atheisten in Hülle und Fülle. Kaum in einem Lande so viele wie in Israel. Menschen aus allem enttäuscht und sie wissen nicht, wohin es geht. Jetzt hängt nicht nur die Decke Moses über ihren Augen, auch die Decke Christi hängt über ihren Augen. Und ich weiß nicht, wer von euch damals dabei war, als wir so etwa 18 Kilometer von Jerusalem entfernt damals diesen Kibbutz, da die Andacht unter freiem Himmel auf der Veranda hatten. Wer war dabei? Und ja, doch einige. Und wie diese eine Dame plötzlich sagte, ich habe das Neue Testament gelesen und wenn Christus nicht katholisch gewesen wäre, dann könnte ich an ihn glauben. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was da über meine Lippen kam, Christus katholisch. Aber ihr denkt euch ja noch daran, wie es mir einfach rausflog. Und ich sagte, der Satan ist katholisch, Christus ist Gott. Und manchmal habe ich so die Worte in dem Moment auch wieder zu Gebote. Das Schöne ist, dass wir die Liebe Gottes nicht nur predigen, dass wir sie ausleben können, ohne eigene Anstrengung. Wer sich anstrengen muss, um die Liebe Gottes auszuleben, der hat den Drang der Liebe noch nicht in sich. So hoffen wir tatsächlich, dass Gott zu seiner Zeit die Letzten noch herzurufen wird, alles ebnen, was geebnet werden muss. Und wir glauben sogar, dass alle, die die Grenze nicht überschritten haben, die sich am Geiste Gottes nicht versündigt haben, dass sie zurechtfinden werden. Die Zeit hat manche Wunden geheilt und ich stehe vor Gott und bin für alles bereit, für jeden Weg, den er mich führt. Das sage ich nicht nur, das meine ich so, wie ich es sage. Ich habe das hier schon erwähnt. Man kann die letzte Wegstrecke nicht im Zugelassenen, sondern nur im vollkommenen Willen Gottes zurücklegen. Alles andere mag der Vergangenheit angehören, aber die Gegenwart und Zukunft kann nur im vollkommenen Willen Gottes zur Vollendung der Einzelnen und der Gesamtgemeinde führen. Wir alle müssen das einsehen und ich meine, Gott wird uns dazu Gnade schenken, dass wir Gottes Wort nicht nur gehört hätten, sondern es jetzt auch ausleben und sehen, dass Gott es durch uns für andere lebendig macht. Dass wir uns nicht nur in der Lehre und der Erkenntnis unterscheiden, sondern dass der Unterschied, wie es in Malachi 3 heißt, an jenem Tage werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem, der mir dient, und dem, der mir nicht dient. Der Unterschied muss offenbar werden. Er muss zu sehen sein, nicht nur zu hören in der Predigt, sondern zu sehen sein. Und auch das hört man überall, dass die Gebete immer ernster werden und die Erwartung immer größer. Wir rechnen einfach damit, dass Gott treu ist und alle Verheißungen erfüllen wird. Ich habe heute wieder eine Anzahl Briefe auf den Tisch gelegt bekommen. Die meisten Briefe, die wir erhalten, sind Dankesbriefe, Ermutigung. Ich weiß nicht, ob wir unter 100 Briefen einen oder zwei haben, die vielleicht der Meinung sind, dass unsere Veröffentlichungen sich erübrigen und dass es genügte, wenn man die Predigten Bruder Brennhams liest. Aber ihr wisst ganz genau, wir haben die Predigten Bruder Brennhams nie gedeutet, nie ausgelegt. Kein Mensch hat an dieser Stätte hier in diesem Raum je gehört, dass wir irgendetwas gedeutet hätten. Gar nichts haben wir gedeutet. Wir haben die Predigten so herausgegeben, wie sie gehalten wurden. Den Rest wird Gott an den Einzelnen tun. Und es wäre keine Verwirrung im Lande, wenn jeder in seinem Lande geblieben wäre von allen Brüdern und in Geduld abgewartet hätte, dass Gottes Zeit käme. Dann wäre alles wohl behalten, weitergegangen, in Ruhe und in Frieden. Aber wie immer, so auch jetzt, damit die Bewährten offenbar werden und sich herausstellen, wer wirklich am Worte Gottes hängt. Nämlich der, der aus dem Samen des Wortes geboren ist. Der hat die Beziehung zum Wort, er kann nichts dafür. Und jede Deutung des Wortes ist wie ein Splitter irgendwo. Er mag noch so klein sein, ist aber sehr unangenehm. Ihr könnt das selber feststellen. Jetzt kommt das ja nicht oft vor, aber früher, wie oft hatten da die Leute irgendein kleines Weh? Ein Fremdkörper, er mag noch so klein sein, gehört einfach nicht hinein. Er fällt auf, er ist unangenehm, er muss raus. Und so muss alles raus. Damit ich das nicht vergesse, ich werde es ja schreiben müssen, aber auch dieser uralte römische Dreieinigkeitskuss, der hier so praktiziert wurde in den vergangenen Versammlungen, der muss auch raus. Ihr habt das sicher beobachtet. All die aus dem romanischen Sprachbereich, die küssen links, dann rechts und dann wieder links. Das ist also wirklich dieser alte, wie die Bekreuzigung mit drei Titeln. So machen die das. Und ich habe es seit Jahren gesagt bekommen, ob ich das nicht einmal korrigieren müsste. Amen, nicht? Und dann habe ich es wieder vergessen. Und jetzt habe ich zugeschaut. Ich denke, du siehst nicht richtig. Und auch das muss raus. Der gesamte alte Sauerteig muss raus, dass es nur so brummt. Da muss gefegt werden, das nützt alles nichts. Da habe ich sogar gesehen, wie unter diesen Leuten eine Schwester einen Bruder geküsst hat. Und auch das muss raus. Es muss alles raus, grundsätzlich alles raus. Und Gott wird uns den Mut dazu geben. Wir haben ja in all den Jahren keine Moralpredigten gehalten. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass man auch diese ganz praktischen Dinge ausräumt. Amen. Wirklich raus mit dem alten Sauerteig. Und dann wird der Süßteig kommen. Der Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit. Und ich bin ja manchmal auch schlecht. Aber das gebe ich ja offen zu. Und einige meiner Geschwister tun das Gleiche. Wenn man oft sieht, wie leichtfertig der eine dem anderen da rechts an der Backe vorbeischaut vom heiligen Kuss ist überhaupt gar nichts mehr zu sehen. Da der eine hat Angst, dass er den anderen überhaupt berühren würde mit den Lippen. Nein, nein, das muss alles ganz, ganz anders. Was haben wir sonst noch zu sagen? Sind Fragen heute Abend? Ja, das wollte ich schreiben, Bruder. Das wollte ich dann ganz kurz schreiben. Was gibt's da zu erklären? Es war das Kennzeichen unter Brüdern, die sich zum Beispiel nie gesehen haben, wenn ein Bruder in ein anderes Land, in eine andere Gemeinde ging. Es war einfach diese innige Zusammengehörigkeit, dieser heilige Bruderkuss, dass das war eine Sache, die unter Heiligen, unter Geheiligten praktiziert wurde. Daher ja auch dieser Begriff Heilige, der dazugehört. Nicht nur einfach Land auf und Land ab, sondern wirklich, dass es geschieht unter denen, die geheiligt sind. Wie gesagt, absolut nur unter Brüdern und eben niemals durcheinander. Das ist absolut nicht richtig. Ja, Bruder? Ja, schaut, Geschwister, auch da müssen wir wieder das Gesamtthema ansprechen. Markus 16 sagt, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Ehe wir das jetzt betrachten können, müssen wir zu Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8 zurückgehen. Bleibet in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dann sollt ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Erde. Es nützt nichts, jetzt nur den Missionsbefehl zu lesen und sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Man muss die Ausrüstung haben, um den Missionsbefehl ausführen zu können. Ja? Es gehört, das eine gehört zum anderen, nicht? Aber auch darüber werden wir sicherlich noch sprechen müssen und Klarheit bekommen, dass jede Furcht beseitigt ist. Es ist ja wirklich so weit gekommen, wenn man meinetwegen um die Geistestaufe beten würde, dass einige Angst hätten, dass irgendetwas schief gehen könnte. Durch all die Dinge, die schief gelaufen sind, wo Menschen ihr Tun hatten, ist natürlich verständlich, wenn da vielleicht sich sogar Furcht eingeschlichen hat. Aber dann müssen wir doch den Punkt erreichen, wo wir einfach glauben, was geschrieben steht. Wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben? Und es steht geschrieben, wenn ihr, die ihr arg seid, bittet und bittet um Brot, wird der Vater euch doch keinen Skorpion geben. Oder um etwas anderes und keine Schlange geben. Nicht? Das geht nicht. Er wird geben, worum wir bitten. Wie viel mehr wird er den Geist denen geben, die ihn darum bitten? Aber jetzt kommt der Punkt. Jetzt brauchen wir tatsächlich, geliebte Brüder, wir brauchen tatsächlich dabei Leute mit der Gabe der Geisterunterscheidung. Denn in dem Moment, wo irgendjemand noch vom Teufel irgendein Anrecht hat und man legt die Hände auf, geschieht etwas. Und der andere Geist hat das Recht, solange der Dämon nicht ausgetrieben ist. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Daher kamen all die Entgleisungen. Daher all die Nöte. Und heute der Zustand, in dem wir sind. Aber in dem letzten Zug, in der letzten Runde, so glaube ich, wird Gott über unser Bemühen, über alles, was wir erdenken und ersinnen könnten, erhaben und majestätisch, wird er uns in den Stand hineinbringen, in den wir hineingehören, um mit ihm die letzte Runde durchzustehen, im völligen Glauben und in der Zuversicht. Ja, doch, das kommt auch. Macht euch keine Sorgen. Wir gehen gewiss darauf zu. Hat noch jemand eine Frage? Bitte. Jesaja 42 von Vers 19. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, und taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie mein Vertrauter und blind wie der Knecht des Herrn? Du hast vieles gesehen, aber es nicht beobachtet, hast mit offenen Ohren nicht gehört. Es hat dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen gefallen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Ja, dieses ganze Kapitel handelt vom Herrn als dem Knecht. Das kann man von Vers 1 sehen. Und er hat tatsächlich nicht auf das gehört, was gesagt wurde, und nicht das gesehen, was er sah. Wer kennt die Stelle? Er wird nicht nach dem urteilen, was er hört, und nicht nach dem, was er sieht. Wer kennt die Stelle? Moment, die suche ich euch gleich, muss auch im Propheten Jesaja stehen, dass er, jawohl, Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11, Vers 3. An der Furcht des Herrn wird er sein Wohlgefallen haben, und er wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, und nicht recht sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Auch da war Ohrenbläserei. Herr, weißt du schon und hast du schon und hier rein, da raus, überhaupt nicht gehört. Hast du gesehen? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ja? Dieser Vers gehört zu dem. Jesaja 11, Vers 3 gehört zu Jesaja 42, Vers 19. Ihr könnt es in dem ganzen Zusammenhang sehen, zum Beispiel, siehe da mein Knecht, Vers 1, 42, Vers 1. Siehe da mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein ganzes Herz Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Er wird nicht schreien und so weiter. Ihr wisst, das ist auf unseren Herrn geschrieben. Als Knecht. Er musste Prophet sein. Er musste Knecht sein. Er musste hoher Priester sein. Er musste Lamm sein. Er musste jeder Forderung und jede Aufgabe, die je gestellt war für und im Reiche Gottes, musste er gerecht werden. Wenn jemand, ich habe das hier vor einiger Zeit ja gelesen, aus der Apostelgeschichte, dem vierten Kapitel, da wird der Herr zweimal hintereinander im Gebet als Knecht angesprochen, im Gebet. Wenn wir das heute täten, die Leute würden sagen, Moment mal, was ist da mit euch los? Apostelgeschichte Kapitel 4, hier steht's in Vers 27, ja, es haben sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast in dieser Stadt, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Volksscharen Israel zusammengetan. Wenn wir heute beten würden, lass es geschehen im Namen deines Knechtes Jesus, die Leute würden hier sagen, Moment mal, was ist da mit euch los? Er ist doch der Herr und nicht der Knecht. Der Herr wurde Knecht. Er erniedrigte sich selber. Und ich sage euch, warum man das anerkennen muss. Kann ich euch lesen? Aus 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10. Der uns errettet hat und berufen mit einer heiligen Berufung, nicht aufgrund unserer Werke, sondern nach dem Vorsatz und nach seiner Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten verliehen, jetzt aber durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, geoffenbart worden ist, der hat die Macht des Todes vernichtet. Dafür aber Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch die Heilsbotschaft. Diesen Vers muss man mit Hebräer 2 von Vers 14. Weil nun die Kinder am Blut und am Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel, und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Ich glaube, dass das wahr ist. Man kann ja all die Bibelstellen beliebig weiterlesen. Worum ging es? Er, der Herr, wurde Knecht. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wir können es im Philipperbrief nachlesen. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Durch diesen Gehorsam des zweiten Adam sind alle, die ihm glauben und gehorchen würden, von Gott aus gerechtfertigt worden. Denn durch den Ungehorsam des ersten Adam sind wir alle mit hineingerissen worden. Durch den Gehorsam des zweiten sind wir alle gerechtfertigt worden. Also, unser Herr hat nicht nach dem geurteilt, was ihm gesagt wurde, nicht nach dem, was, ja zum Beispiel, ihr kennt ja alle Johannes 8, ein sehr treffliches Beispiel, da bringen Leute jemand frisch ertappt und sagen, Mose hat gesagt, und was sagst du? Er sagte gar nichts. Er bückte sich und schrieb. Und als er dann sich erhob und die Leute noch da sah, hat er ja gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und er bückte sich und schrieb abermals. Und als er dann aufstand, waren sie alle weg. Alle. Keiner war mehr da. Wer blieb übrig? Die Frau, die sie dem Herrn gebracht hat. Dank sei Gott für die Pharisäer. Wenn sie die Leute nur zu Jesus bringt, dann ist das schon richtig. Aber mit welcher Absicht haben sie sie gebracht? Um ein Urteil zu hören. Und welche Absicht hatte der Herr? Absicht der Vergebung, der Rettung, der Liebe, des Heils. Da sehen wir die Absichten Gottes. Und so, ich gebe euch aber die direkte Bibelstelle dazu, aus dem Johannesevangelium 2. Kapitel. Da ist die Erklärung dafür, was wir eben gerade hier besprechen. Johannes Kapitel 2, Vers 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und von niemand ein Zeugnis über irgendeinen Menschen nötig hatte. Keine brauchte zu ihm kommen und sagen, weißt du schon und hast du gehört und so weiter. Und wohl jedem Knecht Gottes, von dem diese Dinge ferngehalten werden. Wohl jedem Manne, der das Wort wirklich, wünsche ich dir auch, Bruder, mir auch von Herzen, allen Brüdern, die dienen, dass ja nichts an uns herangetragen wird, das zur bestimmten Stunde irgendwie durchbrechen könnte. Nein, es darf nicht sein. Ich weiß von Bruder Brennim, er sagt es, bei besonderen Versammlungen hat er mittags noch gegessen, hat sich dann zurückgezogen, war für sich, wollte nichts mehr sehen und nichts mehr hören, um dann frei zu sein und das Wort verkündigen zu können. Also unser Herr hat gehört und nicht gehört. Er hat gesehen und nicht gesehen. Er hat das Gesehene nicht gesehen und das Gehörte nicht gehört, nicht verarbeitet, nicht in sich hineingelassen. Er brauchte von keinem irgendeine Erläuterung, gar nichts. Er wusste von selber, wie es um jeden Menschen bestellt ist. Und deshalb ja auch, wie wir gelesen haben, er wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen. Seine Augen haben das gesehen, oder nicht? Aber danach hat er nicht gerichtet. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern die Welt selig zu machen. Es musste sich alles erfüllen, jede Schrift zur rechten Zeit. Auch die Zeit des Richtens wird kommen. Er wird als Richter auf dem Thron sitzen und vor ihm flieht die Erde und der Himmel. Wie eine Buchrolle werden sie verschwinden. Aber alles zu seiner Zeit. Also diese Stellen müssen, wie wir immer schon gesagt haben, in dem betreffenden Zusammenhang, in den sie gehören, in dem müssen sie gelesen werden, um richtig verstanden zu werden. Psalm 32. Hier sind drei verschiedene Dinge. Einmal spricht David von sich. Dann spricht er allgemein und alle werden mit einbezogen. Und dann spricht weder David für sich noch für andere. Dann spricht Gott zu David und durch David. Ich will es euch jetzt lesen. Von Anfang heißt es, wohl dem, dessen Missetat vergeben ist, kann jeder sein, wohl dem, dessen und dessen Sünden zugedeckt sind oder gesühnt sind, kann auch jeder sein, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, kann auch jeder sein, und in dessen Geist kein Trug wohnt, können wir alle sein. Alles sind angesprochen, jeder ist gemeint. Jetzt kommt er zu sich und sagt, solange ich Schweigen übte, verzehrte sich mein Leib, weil es unaufhörlich in mir schrie. Nicht mehr allgemein, jetzt kommt er zu sich, zu dem, was in ihm ganz persönlich als Reue und Buße über ihn kam, was er dadurch gemacht, wie sein Erlebnis mit Gott seinen Lauf genommen hat. Dann führt es weiter aus bei Tag und bei Nacht, lag schwer auf mir deine Hand. Da spricht er nicht zum Publikum, nicht zur Allgemeinheit. Da berichtet er so, wie es ihm widerfuhr, wie er es erlebt hat. Mein Lebenssaft verdorrte wie durch Sonnengluten. Da bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Verschuldung nicht. Er lief nicht umher. Er hat es dem Herrn gesagt, vor dem er schuldig war, und der Herr hat ihn erhört, vergeben, Gnade geschenkt. Ich sagte, bekennen will ich dem Herrn meine Missetaten. Das war ja auch die ganz große Frage, wo soll und wem soll bekannt werden? Ich glaube, das haben wir sehr, sehr deutlich gesagt. Das allgemeine Sündenbekenntnis gehört in die Kammer, und gehört dem hohen Priester gesagt, der sein Blut vergossen hat und für uns eintritt. Es geht absolut nicht an, dass private Sünden öffentlich bekannt werden. Das ist die Katastrophe, die größte Katastrophe, die es je geben kann. Aber genauso lesen wir in der Apostelgeschichte, dass diejenigen, die öffentlich Zauberei getrieben haben, wovon jeder wusste und jeder mit betroffen war, dass diese Leute, die das öffentlich getan haben, die haben es öffentlich bekannt und haben öffentlich die Zauberbücher zusammengebracht auf den großen Haufen und dann kam das große Feuer. Stimmt's? Ist das richtig oder nicht? So ist das richtig. Alles auf seinem Platz. Ich gebe euch in dem Zusammenhang sogar noch einen Rat, über den wir vorher ganz kurz gesprochen haben. Es kann passieren, dass der Teufel dem einen und dem anderen einen urkomischen Gedanken einflößt. Der Teufel kann dir einflößen, ach, der Bruder, das ist ein Heuchler. Der Teufel ist ein Tausendkünstler, der kann die furchtbarsten Lästergedanken und was da alles dazugehört, einflüssen. Zum Beispiel, du hättest den Gedanken vom Teufel einbekommen, der Herr XY oder der Bruder XY meint es nicht aufrichtig, der ist nicht ehrlich und so weiter. Und du gingest hin und du würdest ihm das sagen, Bruder, so und so habe ich über dich gedacht. Wisst ihr, was dann passiert? Dann trägt dieser Bruder an dieser Last, Jahr aus und Jahr ein, jedes Mal, wenn er dich sieht, kommt das neu wieder zum Vorschein. Haltet euren Mund, geht zum Herrn in die Kammer und schämt euch, wenn euch solche Gedanken kommen, aber hören wir auf, einen anderen damit zu belasten. Haben wir das verstanden? Es ist notwendig, wenn wir das nicht befolgen, rutschen wir wieder aus. Und das darf nicht mehr sein. Jede Menschen, der eine geht über die Brücke und denkt, ach ja, wenn du jetzt hier runterspringen würdest, dann wäre dein Leben zu Ende. Und Tatsache, irgendeiner, der stieg tatsächlich auf, wer hat's mir erzählt? Einer von unseren Brüdern hier oder ein anderer Bruder. In jedem Fall sagte der eine, ich nehme mir jetzt das Leben, ich habe genug von den Gläubigen und so weiter, ich bin so enttäuscht, ich will nicht mehr. Und dann stieg er da auf dieses Gelände, schaute runter und sagt, nein, das ist mir doch zu tief. Und dann stieg er wieder runter. Was will ich damit sagen? Jede Menschen können die eigenartigsten Gedanken gegen einen anderen kommen. Aber von wem kommen sie? Von wem? Das müssen wir unterscheiden. Und mit dem Moment, wo wir dem anderen die Mitteilung machen, ist alles vorbei. Da hat der Teufel eine Handhabe und schon geht's los. Ja, so ist das hundertprozentig. Die Erfahrung haben wir doch alle gesammelt, oder nicht? Bitte unterscheiden wir ganz klar, wann eine Sache dem Herrn gesagt werden muss und wann sie gut gemacht werden muss untereinander. Was sagte Matthäus? Ich glaube, er war's. Oder Zachäus, einer Zachäus wahrscheinlich, wo ich gestohlen habe oder betrogen habe, da will ich vierfältig erstatten. Aber gerade da. Aber was Gedanken und so diese Dinge betrifft, bitte, wollen wir einander nicht belasten, sondern versuchen, miteinander zu tragen, dem Herrn zu dienen, ihm zur Verfügung zu stehen. Und damit hat es sich dann. Haben wir das verstanden? Das muss so sein. Anders geht es nicht. Anders geht es wirklich nicht. Sonst belasten wir einander. Und das darf nicht sein. Nein, das darf nicht sein. Lesen wir hier weiter. Von Vers 6. Darum möge jeder Fromme zu dir beten, solange du dich finden lässt. Jetzt geht er von seinem Erlebnis wieder zur Allgemeinheit über, dass alle Frommen zu Gott beten und auch die Sache so erleben würden. Wenn dann gewaltige Fluten daher stürzen, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist mein Schirm, bewahrst mich vor Unheil. Mit Rettungsjubel wirst du mich umgeben. Dahinter steht das Wort Sela, das bedeutet nachdenken, in sich gehen und so weiter. Nicht weiterlesen, sondern stehen bleiben und über das Gesagte nachzudenken und sich darin zu vertiefen. Jetzt spricht Gott durch ihn. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du wandeln sollst. Ich will dich beraten, mein Auge auf dich richten. Und dann, jetzt kommt's wieder allgemein, werden alle angesprochen, aber von Gott aus. Seid nicht dem Ross, dem Maultier gleich, die keinen Verstand besitzen. Mit Zaum und Gebiss musst du brechen ihren Trotz, sonst kommen sie nicht zu dir. Wiederein, hier bin, jetzt die Leute adressiert, alle. Ich glaube, das ist für uns alle verständlich. In einer Predigt, in einem Gebet, was immer auch, Gott spricht einzeln zu dir. Gott spricht gemeinsam zu uns allen. Gott möchte durch uns reden können, um uns das zu sagen, was er zu sagen hat. Möge Gott, wie zu Salomos Zeiten gebeten wurde, es lag mir zur Jahreswende schon auf dem Herzen, die Gnade schenken. Dass, ich glaube, gebraucht doch das Wort, dass keine Fehlgeburt im Lande sei, keine Spaltung unter dem Volke, dass Frieden in den Toren Jerusalems sei, dass Gott uns Weisheit und Gnade verleihen würde. Wirklich. Alles, was Zerstörung, was Trennung, was irgendwie aufkommen und etwas bewirken könnte, was nicht gut ist, dass wir es unterscheiden und einfach unseren Weg mit Gott gehen, damit er uns segnen und mit uns allen sein kann. Wollen wir das alle tun? Amen. Doch alle wirklich. Die werden sagen, hier sind wir. Gebrauche uns, setze uns zum Segen. Sei du mit uns allen aus Gnaden. Amen.